Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Florian Weiß.
Ein Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit einer der erfolgreichsten Frauen im deutschen Fernsehgeschäft, die in den letzten 12 Monaten nicht nur vor leeren Rängen moderieren musste, sondern wegen Corona auch noch frisch verliebt in eine Fernbeziehung gezwungen wurde. Andrea Kiewel saß nämlich in Frankfurt fest und ihr Schatz in Tel Aviv. Wie lange habt ihr euch nicht gesehen am Stück?
130 Tage, 4 Monate.
Das ist ja die Hölle für eine frische Beziehung.
So frisch ist es ja. Also, oder anders gefragt, wie lange ist denn frisch frisch?
Also für mich ist alles unter 2,5 Jahren relativ
gut, dann
frisch.
Ist es frisch.
Dann ist es gut.
Dann ist es frisch. Es war, na die Hölle, es war schwierig, weil so viel zusammenkam. Komplizierte Zeit überhaupt im Leben, der Job, wie du sagst, keine Zuschauer. Und dann dieses, okay, egal was ist am Wochenende, Sonntagabend fliege ich nach Tel Aviv und finde mich wieder, war auch nicht. Also wenn man sich vorstellt, zum Beispiel Marlene Dietrich und Erich Maria Remarque, die schwer ineinander verliebt waren, die hatten dann Telegramme, also von Hand geschriebene Telegramme oder Post. Wie haben die das überstanden?
Ja, ist schon toll, ne? Einfach einen Videochat zu machen, wenn
absolut
man jemanden vermisst.
Und heute sind wir schon närrisch, du schickst jemandem Nachricht, siehst 2 blaue Häkchen, also sprich, er hat's gelesen oder sie hat's gelesen und antwortet nicht. Da wusstest du schon nach 4 Minuten, denkst du, ist was passiert?
Ich habe das blaue Häkchen abgestellt.
Ne? Ehrlich?
Weil das will ich nicht. Ich will nicht, dass, egal wer es ist, Familie, Partnerin, ich möchte nicht in Zugzwang kommen, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt antworten, obwohl ich gerade was anderes zu tun habe, ja, weil die sonst, die andere Person sonst denkt, der kümmert sich gerade nicht um
das, mich. Dieses Gefühl habe ich. Jetzt frage ich dich als Frau, also ich als Frau frage ich dich als Mann, was ist die größere Strafe? Gesehen zu, also wenn du siehst, 2 blaue Häkchen hat gelesen und antwortet nicht, oder grüner Haken, sie hat es noch nicht mal gelesen. Was ist schlimmer?
Ersteres. Finde
ehrlich?
Ich, ja.
Nee, für mich das andere.
Nicht deshalb bist du eine Frau und ich
ja,
Mann.
Nicht zu lesen und die grünen Haken bleiben. Für mich impliziert das, ist gar nicht interessiert zu lesen, was ich meine. Und es betrifft jetzt nicht nur Männer, also nicht nur dich und mich, sondern auch mit Mädchen, also mit Frauen.
Es gibt da seit einiger Zeit einen geheimnisvollen Mann an deiner Seite, von dem man 3 Dinge weiß. Er lebt in Tel Aviv, er ist, hast du mal gesagt, höchst kompliziert und du nennst ihn Astronaut.
Warum? Ich bin zusammen mit Juri Gagarin. Nein. Na, weil das in diesem Sommer so eben aufgrund dieser langen Trennung, haben wir uns so beide so geeinigt, wir sind im Weltall und ich habe ein Buch geschrieben und dann muss man ja, wie drückt man denn vermissen dieses Gefühl von unendlich weit voneinander entfernt sein aus? Mhm. Was uns gut einfällt ist, das Weltall weit weg, er ist da, aber gar nicht vorstellbar, wo er ist. So ist er kompliziert, sehr, aber da ich auch kompliziert bin, das ist so wie plus, plus oder plus, minus, 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 das löst sich irgendwie auf. Wir ergänzen uns in unserer, dreimal Holz, in unserer Kompliziertheit.
Jetzt muss man wissen, dass Tel Aviv ja dein zweites Zuhause ist. Also es ist kein Urlaubsflirt oder sowas. Du lernst ja auch schon Hebräisch. Wie bändigt man einen temperamentvollen, höchst komplizierten Israeli?
Die Frage könnte ich gut zurückgeben.
Ich weiß, weil ich hatte auch ein Date mit der Israelin einige Monate. Mir ist es nicht gelungen.
Und wir beide trafen uns und du sahst glücklich, aber auch erschöpft aus.
Ja, erschöpft.
Ich bändige nicht.
Du bändigst nicht.
Nein, ich bändige nicht und alles ist gut, wie es ist. Ich gehe mit dem Flo. Es kommt, wie es kommt. Ja. Ich habe vor langer Zeit aufgehört, Pläne zu machen und zu denken, so und das, jetzt ist es. All das, ich sage jetzt mal, Familie, eine Familie gründen, Kinder haben, ein Haus bauen.
Hast du alles hinter dir?
So, jetzt ist einfach nur genießen. Und was mir am allermeisten behagt in dieser Beziehung ist, dass ich mich unglaublich inspiriert fühle, weil wir so verschieden sind, weil da wirklich Welten aufeinandertreffen und er in dem Fall eben Bezug nimmt auf das Buch auch sehr oft Muse war. Also immer wenn er in meiner Nähe war, war es für mich viel leichter zu schreiben. Immer wenn wir uns unterhalten, wenn wir Dinge zusammen machen, inspiriert mich das. Dann sehe ich Dinge anders oder plötzlich ist ein Song in meinem Kopf oder ein Wort in meinem Kopf und ich kann viel besser schreiben und dafür bin ich dankbar.
Anton aus Hohenwart fragt per Studio-Mail, ob nach dem Fernsehgarten immer noch ein Anis-Beruhigungsschnäpschen bei dir auf dem Tisch steht.
Das habe ich irgendwann mal gesagt, dieses Ankommen in Tel Aviv und dann gibt's einen Arak, genau. Ja, ja.
Kein Anis-Schnäpschen mehr nach der Sendung.
Kommt drauf an, aber dieses, das ist auch bildlich gemeint. Ankommen, runterkommen, jeder hat seine Rituale. Ehrlicherweise als erstes dusche ich.
Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, heute mit ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel, die die deutschen Winter, wenn nicht gerade Corona ist, in ihrer Wahlheimat Tel Aviv tagsüber die Sonne genießt und abends bei einer Hochzeitsshow im israelischen Fernsehen mitfiebert. Das ist eine Blind-Dating-Hochzeitsshow.
Ja, Hochzeit auf den ersten Blick. Du weißt nicht, wen du heiratest, du weißt nichts.
Du triffst diese andere Person erst vorm Altar.
Das ist, glaube ich, noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wie sagst du es deinen Eltern?
Ich heirate eine fremde Frau.
Ich habe da mitgemacht bei so einer Castingshow, ich heirate. Es ist großartiges Entertainment, ich kann das wunderbar gucken. Aber würde ich mitmachen? Also wäre ich jetzt nicht die Kiwi aus dem Fernsehen, 100 pro. Einfach schon, um zu gucken, ob man vermittelbar ist. In der allerersten Staffel, das haben sie Gott sei Dank gestrichen, gab es auch mal die Situation, dass einer einen Brief bekommen hat und da stand drin, wir haben leider keine Partnerin für dich
Gott,
gefunden.
Oh Gott, das ist ja der Albtraum. Und das sieht die ganze Nation.
Dann bist du Single mit Handicap, stell dir das mal vor. Ja.
Bist beschädigte Ware.
Ey, Alter, du bist doch der aus der Castingshow, wo sie keine für dich gefunden haben. Der kann auswandern. Schlimm, ja. Das machen sie jetzt nicht mehr.
Jetzt sind wir beide ziemlich gut im Heiraten. Du dreimal, ich zweimal. Würdest du es nochmal riskieren?
Mein erstes Mal glitt ja nicht so wirklich. Ich war 18.
Ja, das stimmt. Ich war 30.
Also auch 18.
Ja.
das ist eine Frage, würde ich es nochmal probieren. Inzwischen stelle ich die ganze Institution Ehe für mich, nur für mich in Frage. Warum braucht es das? Sind Kinder, zusammen Kinder zu haben, nicht ein viel größeres Versprechen, als zum Beispiel einen Ehering zu tragen? Andererseits bin ich auch wahnsinnig romantisch und dieses, in einer Zeit, wo alles so, du kannst alles haben, in Sekundenschnelle schicke ich dir ein Foto aus Tel Aviv von mir. Mhm. Ja. Alle wissen über alles Bescheid. Wir verlieren unsere Verbindlichkeit. Und da zu einem Mann oder zu einer Frau zu sagen, mit dir in guten und in schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet, um jetzt mal in der katholischen Kirche zu bleiben, hat schon auch was Gutes. Vielleicht erlebt es auch sogar ein Comeback, eine Riesenrenaissance, wir wissen es nicht.
Wenn man denkt, man hat schon alles über die Liebe gehört, in Songs, in Filmen, beim Therapeuten, dann biegt die Andrea Kiewel um die Ecke und stellt die Frage aller Fragen, macht Liebe denn am Ende satt oder macht sie hungrig? Mhm. Wie lautet deine Antwort?
Aktuell macht sie mich hungrig, ich will mehr. Mhm. Aber ich hatte auch schon Lieben, die mich satt gemacht haben und dann wurde ich faul. Dann sitze ich zu Hause wie jetzt vor dir in Jogginghosen. Das ist nicht sexy.
Wir kennen uns lang genug. Ist das Zusammenziehen, würdest du sagen, weil du kennst ja beides, Fernbeziehungen und gemeinsam Leben, ist das der Anfang oder das Ende von Romantik?
Ich finde, jemanden zu lieben, mit jemandem in Liebe zu sein, gut vorstellbar. Die Königsdisziplin, die Champions League ist, mit jemandem zu leben. Das finde ich viel schwieriger, viel komplizierter.
Weil du jeden Tag Kompromisse eingehen musst, das geht schon beim Aufstehen an.
Dein Leben wird ein einziger Kompromiss, weil ich habe das an mir festgestellt, irgendwann wusste ich schon gar nicht mehr, wollte ich das jetzt oder mache ich das für uns? Und ich habe auch gar keine gute Streitstrategie. Ich mache dann die Generalabrechnung. Immer machst du und immer. Ja. Ist natürlich fatal. Worin ich richtig gut bin, in mich vertragen. Nach 2 Minuten ist das Gewitter verzogen, ist es wieder sonnig. Nur beim anderen noch nicht. Dann ist der mir gram. Das dauert dann 1, 2, 3 Tage, je nach Typ. In der Zeit werde ich schon wieder sauer.
Das ist ein Teufelskreis.
Oder? Ja. Also wie gesagt, nicht umsonst sagt man drum, prüfe, wer sich ewig bindet. Ich würde allen immer raten, bevor ihr heiratet, bevor ihr wirklich richtig Ja zueinander sagt. Also sozusagen, vor wem dann auch immer, vor Gott oder vor dem Staat, wie man heiratet, ihr müsst erstmal zusammen wohnen. Und zwar eigentlich unter unmöglichen Bedingungen, am besten im Zelt oder im Wohnmobil.
Das ist die härteste Prüfung.
Wenn du 6 Wochen mit dem Wohnmobil irgendwo lang düst und du hast keine Dusche und du kannst dir nicht aus dem Weg gehen, wenn du das schaffst, wenn du da als Paar bestehst und Spaß
dann
hast,
kannst du
dann bestehst du es überall.
Bis ans Ende deiner Tage. Du hast für dich rausgefunden, beim ersten Date besser nicht von seiner Schokoladenseite zeigen.
Also, mir erzählen das Freundinnen, die verwenden für Chats, auch was auch für Medien du nutzt, Filter und haben dann größere Augen, haben vollere Lippen. Und dann denke ich immer, aber der sieht dich doch auch im richtigen Leben. Und dann ist doch ganz klar, wenn er Ja sagt zu deinem Filter, bedeutet es aber nicht, dass er Ja sagt zu dir ohne Filter. Also eigentlich sollte man, das bedeutet jetzt nicht ein erstes Date, in Jogginghosen. Aber wir zeigen uns natürlich, wenn wir jemanden kennenlernen, von unserer besten Seite. Wohl dem, der bei 365 Tagen, 360 Tage seine beste Möglichkeit ist. Ich bin's nicht. Hm. Und deswegen habe ich darüber nachgedacht, vielleicht macht es ja Sinn, nur 80% gut zu sein beim ersten Date. Und mit gut meine ich nicht, dass man sich nicht benimmt. Aber muss es die Netzstrumpfhose und die High Heels sein? Vielleicht gehen Jeans und Turnschuhe auch. Hm.
Wie ist es denn am Ende, beim Schluss machen? Welche Seite sollte man denn da zeigen?
Mein Vater sagt immer, wähle deine Worte mit Bedacht und stell dir vor, es wäre umgekehrt. Ich finde Schluss machen ganz schlimm. Mein Gott, wie viel Tränen ich schon aus Liebeskummer geweint habe. Und du bist davon auch nicht frei?
Nee,
ich weiß, dass wir leiden.
Ich bin sehr leidenserprobt.
Es bricht mir im wahrsten Sinne das Herz. Und es kostet mich viel Zeit, die Scherben zusammenzusammeln. Die letzten Schlussmacherfahrungen sind auch unschön gewesen in der Art und Weise, wie Schluss gemacht wird. Heutzutage lernen sich die Leute übers Handy kennen und so wird auch Schluss gemacht und du bleibst zurück mit Fragen. Noch viel schlimmer finde ich Ghosting. Also wenn sich derjenige, du denkst, wow, es war ein toller Abend und zwar schon der 10. in Folge, wow, vielleicht werden wir ein Paar und dann meldet er sich einfach nicht mehr. Ist weg.
Ja, das ist ganz
weg. Absurd, ehrlich. Zwei blaue Pfeile gelesen, keine Antwort. Hm. Hä? Wo war ich, als das beschlossen wurde? Ganz schlimm. Und ich weine und ich leide. Das ist der Moment, wo ich mich an meine besten Freundinnen wende, die dann auf mich mantramäßig einreden. Es hilft nichts. Es fällt mir auch schwer, mich nicht mehr zu melden. Also du bist
tagsüber. Man braucht einen Schlusspunkt für sich.
Du bist tagsüber ganz stark und dann wachst du früh auf. Mein weakest point ist morgens. Diese Minuten zwischen nicht mehr schlafen, aber auch noch nicht ganz wach sein. Und auf einmal ist alles da. Und du denkst nur an die schönen Dinge und automatisch greift die Hand zum Handy und du schreibst, hallo, wie geht's? Und denkst hinterher, nein, das wollte ich doch nicht. Du, übrigens mache ich demnächst auch eine Kuppel. Nein.
Du das bist klingt, gut beschäftigt.
Das klingt immer so, als hätte ich Ahnung, aber habe ich gar nicht. Ich mache mir einfach nur Gedanken.
Lies das Buch Meistsonnig von der Andrea, dann werdet ihr verstehen. Es gibt da einen Mann an deiner Seite, Kiwi, der dich überall hin begleitet. Ich weiß jetzt nicht, ob Carter auch in dein Bett darf.
Manchmal.
Also,
wenn ich es nicht merke. Oder so tue, als würde ich es nicht merken.
Das regelt ja jeder Hundebesitzer anders. Damit hätten wir das geklärt. Carter ist Kiwis Hund. Er liebt dich sehr.
Ja.
Aber Schweinemist auf Gassi-Runden liebt er auch.
Ja.
Wie badest du deinen Hund, ohne dass er dir dabei das komplette Bad versaut?
Und manchmal stinkt er so schlimm und ist so dreckig, dass das einfach gemacht werden muss, weil er ist ein weißer Hund. Und der Trick ist wirklich, in dem Moment, deswegen ist es immer ganz gut, wenn wir es zu zweit machen, also das Kind und ich, in dem Moment, wo du die Dusche ausstellst, auf Sekunde genau muss es sein, wird das Handtuch, ein trockenes Handtuch, über ihn geworfen und er wird sofort gegriffen, dass er gar nicht die Chance hat, wegzurennen. Und dann wird er festgehalten und mit dem Handtuch abgetrocknet, weil sonst rennt er nämlich pitschnass ins Wohnzimmer und schüttelt sich aus. Und dann
er hat langes Haar, das muss man noch dazu
von,
wissen.
Und er schüttelt sich von vorn nach hinten und du stehst davor und denkst, Kater, du Sau, ehrlich, muss denn das sein?
Kater muss übrigens nicht nur regelmäßig baden, er muss auch ab und zu fliegen, von Tel Aviv nach Frankfurt zum Beispiel. Wer hat denn mehr Flugangst, dein Hund oder du?
Wir beide gleich viel und wir sind bei 1000%. Und ich sitze oben und hab Schiss und er sitzt unten und hat Schiss. Ich mache das nur, wenn er wirklich lange am Stück, mindestens 6 Monate in Israel bleiben kann. Ich würde niemals hin und her fliegen, weil er eben nicht in der Tasche neben mir an den Füßen ist, was ich schade finde. Warum dürfen das Hunde eigentlich nicht? Katzen dürfen. Hm. Hunde nicht.
Doch, bis zu einer gewissen Größe. Aber
ja, 8 Kilo.
Ja,
aber meine Karte hat 21, 20, ja. Ja. Aber warum nicht? Ich würde für ihn auch ein extra Ticket kaufen. Hm. Der würde so schön aus dem Fenster gucken. zweimal Tomatensaft mit Salz und Pfeffer, bitte. Was ist gegen Hunde einzuwenden? Hm. Ich gehe auch in die letzte Reihe.
Du, ich glaube, dass die Airlines sich gerade aufgrund der Krise möglicherweise auf sowas einlassen würden.
Oder?
Jedes verkaufte Ticket, egal ob Mensch oder Hund, ist ein verkauftes Ticket.
Und ich weiß ja auch, dass Menschen Angst vor Hunden haben, der würde einen Maulkorb tragen. Aber wie gesagt, Katzen fliegen auch und ich bin wahnsinnig allergisch auf Katzenhaare. Da werde ich auch nicht gefragt.
Ja.
Komm, wir starten eine Initiative. Hashtag Flughund.
Du fliegst ständig, du hast aber immer noch Angst. Und damit bist du natürlich nicht alleine. Was hilft denn jetzt am Ende wirklich? Rotwein vorm Start, ein Gangplatz, Eignungstest vom Piloten?
Weder noch. Bei mir ist es ja zweifach, die Höhenangst plus Flugangst. Ich glaube, das ist eine toxische Mischung.
Ja, ich auch. Ich habe auch Höhenangst noch dazu.
Aber du machst alles, du überwindest dich. Ich kann das schon gar nicht mehr. Allein wenn wir jetzt anfangen, darüber zu reden, merke ich, meine Handinnenflächen werden nass vor Stress.
Nervosität.
Ja. Ich kann das gar nicht rational erklären. Allein der Gedanke, dass unter mir nur eine dünne Schicht ist von Flugzeugmaterial und dann ist da 10 Kilometer nichts, nur Luft, da werde ich schon hysterisch, dann ändern sich ja die Fluggeräusche dauernd, also die Rotoren mal, die Turbinen mal laut, mal leise, gar nicht schön, aber richtig schlimm ist, wenn es wackelt. Es gab wirklich Flüge, wo ich geweint habe und der Steward sich neben mich setzen musste. Ich wollte noch nicht während des Fluges aussteigen, so schlimm war es noch nicht. Aber ich habe alles probiert, wirklich Training, Meditation, whatever. Nichts hat geholfen. Meine Freundin Sabrina Fox, die übrigens auch in Bayern wohnt, die hat mir dann irgendwann mal den Tipp gegeben, ich soll mir vorstellen, was ich als erstes mache, wenn ich gelandet bin. Das hilft, wenn es nicht wackelt.
Hast du schon mal verschreibungspflichtige Schlaftabletten genommen?
Nein, davor habe ich ja noch mehr Angst.
Wie ist es denn, wenn man dich im Auto mitnimmt? Entspannt oder Katastrophe?
Nee, mega entspannt, wobei ich lieber selber fahre. Ich bin dann so eher der DJ, ich bin dann Flo, mach Musik an. Am Anfang sage ich immer ein Song du, ein Song ich, also auch mit dem Freund in Israel, wenn wir zum Beispiel zusammen in den Süden, in die Wüste fahren. Das endet nach 10 Minuten, dass ich 10 Songs mache und er ein, weil mein Musikgeschmack natürlich viel besser ist. Und dann bin ich auch on stage und habe ein imaginäres Mikrofon in der Hand und singe laut und falsch und habe Liebes und habe Glück und bin happy.
Kiwi, du bist 16 Mal umgezogen.
Ja.
Das scheint ein Hobby zu sein von dir.
Nee, es ist eher die Lust auf Anfänge. Ich bin verliebt in Anfänge. Darüber habe ich ja auch geschrieben. Und weißt du, umziehen ist auch immer, ich liebe es zum Beispiel abends, wenn bei der letzten Hunderunde, ich gucke gerne in beleuchtete Wohnzimmer und dann erfinde ich Geschichten. Wer lebt da? Warum lebt derjenige oder die Familie dort? Wow, die Lampe sieht toll aus. Wow, was haben die für Megakunst? Okay, die nächste Wohnung muss eine Altbauwohnung sein. Dann fange ich an, nach einer Altbauwohnung zu gucken. Dann ziehe ich in diese Altbauwohnung, die auch in einer neuen Nachbarschaft sein muss, weil sonst ist kein Neuanfang. Dann fange ich wieder an, mit dem Hund abends zu laufen. Dann sehe ich diesen Bauhausstil oder dieses ganz neue, moderne. Wow, ist das cool. Guck mal, Waschbeton an den Wänden. Okay, die nächste Wohnung ist eine Neubauwohnung. So geht das. Nicht anzukommen ist mein Ankommen.
Wurden es im Laufe der Jahre eher mehr oder eher weniger Umzugskartons?
Weniger. Ich sammle nicht, ich miste aus und wenn ich bemerke, dass ich sammle, wird alles verschenkt, sofort verschenkt und es fällt mir wahnsinnig leicht, mich von Dingen zu trennen. Das Einzige, wovon ich mich noch nie getrennt habe, sind meine Bücher. Ich habe ein Essensservice, was nicht mehr vollständig ist, aus den 50er Jahren von meinem Vater. Ich habe seinen allerersten Büroschrank von der Firma Hellerau aus der DDR. Das war so die Bauhaus, die sozialistische Bauhausantwort sozusagen. Den habe ich, den würde ich nicht hergeben. Und es gibt so 2, 3 Bilder, die ich nicht hergeben würde. Alles andere ist. Mein Vater sagt immer, häng dein Herz nicht an Sachen, die dich nicht zurücklieben. So.
Du schreibst in deinem Buch meist sonnig, dass du den Zauber des Anfangs liebst, in der Liebe, in Beziehungen, bei Freundschaften, im Job, aber eben auch bei Wohnungen. Wird's bei Tel Aviv bleiben, trotz allem?
Das kann ich nicht sagen, aber aktuell ist es wie ein dauernder Anfang und ich muss mich da auch immer so ein bisschen selber korrigieren. Schau mal, wie lange mache ich den Fernsehgarten?
20 Jahre.
So, das ist kein Neuanfang, aber weil das ja so ein Saisonjob ist, wie Rettungsschwimmer zum Beispiel, wie Bademeister.
Was du auch schon warst, ne? Ja, Rettungsschwimmer in Usedom.
Von Mai bis Ende September nutzt sich das nicht ab und wir haben uns noch ganz viel zu sagen, 3x Holz. Also da ist noch nicht die Kuh vom Eis. Ja.
Das Leben von Andrea Kiewel hätte auch ganz anders laufen können. Sie war als Jugendliche auf dem besten Weg, Schwimm-Olympionikin zu werden. Heute sitzt sie als Moderatorin der größten Live-Open-Air-Fernsehshow Europas am Antenne Bayern Frühstückstisch. Warum hast du damals deine Profischwimmerinnenkarriere von einem Tag auf den anderen an den Nagel gehängt?
Also ich habe von einem auf den anderen Tag die Lust verloren, so einfach aufzuhören. Ich meine, es war DDR, war sowieso nicht. Du konntest nicht sagen, so jetzt ist genug, da haben ja Funktionäre und andere über dich bestimmt. Ich hatte damals meinen allerersten Freund im Höhentrainingslager in Bulgarien auf dem Belmecken. Das klingt absurd, ich weiß. 2000 Meter Höhe, warum machen Leistungssportler Höhentrainingslager? Kapillarisierung, du hast mehr kleine Blutkörperchen, das heißt, es kann mehr Sauerstoff, du kennst das. So. Rennst du noch Marathon?
Ja, ich laufe noch.
Gott, dann weißt du ja, was man alles macht als legale Mittel, um noch leistungsfähiger zu werden. Und da gab es den ersten vorsichtigen Kuss mit einem anderen Schwimmer und das war wie Schneewittchen. Nee, welches Märchen ist es?
Schneewittchen wird wach geküsst.
Im gläsernen Sarg, genau. Der Prinz beugt sich über sie und küsst sie und ich konnte mich nicht mehr anstrengen. Ich konnte nicht mehr von morgens bis abends schwimmen. Auf einmal wusste ich, hey, ich habe ja ein richtiges Leben, da ist noch mehr. Dann aus der Nummer rauszukommen, war ein bisschen schwierig. Das war das einzige Mal, dass meine Mama ein Machtwort gesprochen hat. Und zwar nicht zu mir, sondern zu den Funktionären und Trainern. Es gab dann ein Gespräch und meine Mama kam mit. Ich war ja noch nicht volljährig. Und dann sagten die, Andrea, wenn du jetzt aufhörst zu schwimmen, darfst du kein Abitur machen. Und dann hat meine kleine Mama sich Brust raus, ja, wie Jogi Löw, Brust raus. Und hat gesagt, das wollen wir doch mal sehen.
Geil.
Als ich ihr dann gesagt habe, ich würde gerne Reporterin werden und es war nicht so einfach, auch das war nicht so einfach in der DDR, kam von der Mama der Tipp, dann studier doch zumindest was, was mit der deutschen Sprache zu tun hat, dass du schon mal gut bist mit unserer Sprache. Mhm. Und diesen Rat habe ich befolgt.
Stimmt es, dass du eine wahnsinnig ungeduldige Person bist?
Ja.
Und unsicher bist du auch, das kann ich ja fast nicht glauben.
Und schüchtern.
Was? Bist du nur im Job so auf die 12? Ich kenne dich, ja auch privat und ich kenne dich aber auch privat auf die 12.
Ja, aber weil wir uns eben gut kennen, du bist mir vertraut. Aber wenn ich jetzt einen Raum betrete mit Menschen, die ich noch nie zuvor gesehen habe, natürlich reiße ich nicht sofort das Ruder an mich, das mache ich nicht. Ich bin schon schüchtern und ich würde zum Beispiel auch einen Mann nicht zuerst ansprechen. Mhm. Ich lasse mich ansprechen. Ja, ich bin wahnsinnig ungeduldig und noch schlimmer, ich denke ja auch, oder anders, ich weiß es, dass ich immer recht habe. Flo, lach nicht so frech.
Du schreibst in deinem Buch meist sonnig, außerdem, dass du ganz schlecht darin bist, für dich selbst zu verhandeln, also jetzt im Job. Muss ich mir Sorgen machen, dass du vom ZDF unterbezahlt wirst?
Nein, das Dank. Mit Sicherheit nicht, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es den Hörerinnen geht. Ihr Männer habt gar keine Ahnung, wie es ist, eine Frau zu sein. Nee,
das haben wir wirklich nicht.
Das fällt uns schwer.
Ja. Und Männer nutzen es oft aus in der Chefposition.
Ich weiß es gar nicht, das kann ich gar nicht behaupten. Vielleicht sollte ich einfach nur selbstbewusster auftreten. Ich als Frau, und ich kann nur für mich sprechen, und natürlich habe ich ein bisschen recherchiert, und ich weiß, dass es vielen meiner Freundinnen auch so geht, ein Vertragsgespräch ist für mich wie ein Beziehungsgespräch, ist es aber gar nicht.
Man nimmt es gleich persönlich. Es geht mir aber auch so, ich kann dich beruhigen. Also das ist kein reines Frauenproblem.
Du bist sehr sensibel.
Ja, das bin ich.
Das bist du.
Tatsächlich für einen Kerl sowieso. Wobei ich glaube, dass alle Männer.
Du bist so ein guter Mix. Du machst den Triathlon und quälst dich und danach weinst du vor Glück.
Ja,
nein, du bist Ende 30. Wie kann man da eine Midlife-Crisis?
Ich bin Mitte 40, Darling.
Aber wenn man da schon Midlife-Crisis hat.
Nee, habe ich nicht. Glaube ich auch nicht.
Hast du nicht?
Ich glaube einfach, dass ich hungrig nach Erfahrungen bin.
Genau.
Und das bist du ja auch.
Deine Marathone und Triathlone sind mein Umziehen.
Das erschließt sich mir.
Siehst du?
16 Mal ist er umgezogen, wer es vorher nicht gehört hat. Matze aus Harburg in Schwaben schreibt, hallo liebe Kiwi. Was muss man machen, damit man als Junggesellenabschied in deiner Show vorkommt? Wir machen auch Bauchtanz.
Oh, wie süß. In meiner Show vorkommt, heißt, die wollen auch noch vor der Fernsehkamera sein?
Ja, ich glaube, die wollen angesprochen werden.
Ach, wie, ah.
Weil das machst du manchmal.
Natürlich.
Spontan auch.
Spontan und vor allem, wenn es besonders verrückt ist. Also, ich glaube, es ist sehr hilfreich, irgendwelche verrückten Kopfbedeckungen, also auf sich aufmerksam machen. Mhm. Ja, das trifft es.
Du trennst akribisch Müll und bist meistens Vegetarierin. Mhm. Machen die Menschen um dich herum beim Weltretten mit jetzt inzwischen oder zeigen die dir immer noch den Vogel?
Nee, ich glaube, unser Bewusstsein, was die Umwelt betrifft, hat sich schon in die richtige Richtung entwickelt, oder?
Finde ich auch.
Ja. Also ich könnte jetzt niemanden nennen, der keinen Müll trennt. Selbst, weißt du, wenn man eine lange Autofahrt macht und dann sammelt sich so die Verpackung vom Sandwich und dann noch ein bisschen Schokolade und dann liegt da der Kaffeebecher. Irgendwann leerst du es aus an irgendeiner Tankstelle, an irgendeinem Mülleimer. Selbst da gucke ich, kann man hier trennen. Mhm. So. Ob das jetzt wirklich unsere Welt rettet, weiß ich nicht, aber es rettet mein schlechtes Gewissen.
Meins auch. Und man muss dazu sagen, die Deutschen trennen akribisch. Andere Länder tun das noch nicht so.
Null.
Es kommt ein bisschen darauf an, wo man hinschaut.
Ja.
Ne?
Es hat auch was mit Wohlstand zu tun.
Ja, je besser es den Leuten geht, desto bewusster gehen sie mit ihrer Umwelt um, das stimmt. Sag mal, wann bringt das ZDF endlich die Mainzelfrauchen? Weil also es ist ja gendermäßig eigentlich nicht mehr zu vertreten, dass es nur Mainzelmännchen gibt. Ja? Weil eine Schlumpfine gibt es ja auch seit 100 Jahren.
Gute Frage, oder? Also ja. Anton, Berti, Conny, Det, Edi und Fritzchen sind alle sechs Jungs.
Ja.
Zumindest, also ich weiß es nicht, Conny könnte natürlich auch ein Mädchen sein, aber Conny hat Hosen an. Okay, kann trotzdem Mädchen, sei es drum. Richtig, auf den ersten Blick ein Mädchen ist nicht. Ich weiß, dass der Professor Gerlach, der damals sozusagen der Vater, der zeichnerische Vater, der Erfinder der Mainzelmännchen ist, Entwürfe auch für Mädchen, Mainzelmädchen gemacht hat. Und die hat das ZDF auch noch.
Hast du die jemals gesehen?
Nee, niemals.
Aber ist es eine Urban Legend, eine Mythos oder bist du dir sicher, dass es die gibt?
Vielleicht ist es wirklich auch ein Märchen. Andererseits, schau, da sind sechs Jungs. Wenigstens eine coole Socke in Form von Mädchen muss es doch mal geben.
Ja.
Aber die Mainzels sind natürlich Kult.
Kiwi, um deinen Hals baumelt ein Kettchen mit einem hebräischen Schriftzug.
Ja.
Was bedeutet der?
Das bedeutet Osher. Und Osher ist schwer ins Deutsche zu übersetzen. Im Englischen ist es besser. Happiness. Also
Glückseligkeit.
Ja, Glückseligkeit. Das ist es. Der Zustand der Glückseligkeit. Und ich glaube, das ist die Essenz. Mhm. Darauf kommt es an.
In welchen Momenten deines Lebens warst du mit jeder Pore glücklich?
Zum Beispiel jetzt.
Wirklich?
Das macht mir wahnsinnig Spaß, klar.
Das freut mich.
Ich kann über mich selber reden.
Das macht jedem Spaß.
Du nennst mich unaufhörlich Fernsehstar? Wow.
Das bist du. Das ist doch. dein Job, weiß ich nicht. Das ist das, was dein Job aus dir gemacht hat.
Na, vor allem macht mein Job mich glücklich. Ob das dazu führt, dass Leute mich lieben, ist natürlich eine Verdopplung des Glücks. Aber wenn ich jetzt nicht glücklich wäre, wann denn dann? Mhm. Aber das bedeutet nicht, dass es immer so ist. Natürlich gibt es viele Sachen in meinem Leben. Es gab traurige, wahnsinnig traurige Situationen in meinem Leben, wo ich nicht glücklich war. Die Kunst ist wirklich, sich dann daran zu erinnern, an glückliche Momente, nicht um das Unglück weniger unglücklich zu machen, sondern einfach sich das vor Augen zu führen, ich habe Glück in meinem Leben und es kommt auch zurück. Ich kenne niemanden, dem was Schlimmes passiert und der dann nie wieder glückliche Momente hat. Das bedeutet, also ich glaube ja nicht an dieses, die Zeit heilt alle Wunden. Kann ich für mich nicht sagen. Aber man lernt mit nicht so glücklichen Momenten zu leben.
Man lernt auch die Narben mit Stolz zu tragen.
So ist es.
Irgendwann
so
mal.
Ist es.
Meist sonnig, eine Liebeserklärung ans Leben, ist seit Dezember draußen. Ich habe es gelesen. Ich finde, es ist eine wunderbar ehrliche und charmante Bestandsaufnahme.
Ich habe dich gedrängelt, es zu lesen, damit du mehr Frauen noch besser verstehst.
Ja, erstens das und zweitens wollte ich natürlich glänzen hier mit dir am Frühstückstisch.
Ja, und ich freue mich so sehr.
Eine Sache musst du uns noch verraten.
Ja.
Weil die fand ich wirklich absurd. Du lebst ja weitestgehend in Tel Aviv. Warum binden Israelis ihre Schuhe zusammen und werfen sie über die Strommasten vor ihrem Haus?
Das bringt angeblich Glück. Früher war das in den 80ern, ich habe gefragt, ein Israeli, ein Zeichen, dass dort ein Drogendealer wohnt. Aber warum sollte der seine Schuhe, habe ich auch nie verstanden.
Das ist ja die Polizei auch.
Eben.
Das ist ja vollkommen bescheuert.
Was haben die Schuhe? Dein Verstand läuft dir davon, wenn du das... Keine Ahnung, es war ein internes Zeichen für, was immer du suchst, hier findest du es. Und jetzt, also auch Tel Aviv, die großen Metropolen der Welt, auch in Berlin habe ich schon gesehen, ist es ein Zeichen für Glück und ich fange an, mich darunter zu küssen. Mhm. Aber das ist wie unter Mistelzweig, aber das ist meine ganz persönliche Aberglaube.
Mhm. Dankeschön, Andrea Kiel.
Ich danke dir, wie verrückt. Danke.